Hallo und herzlich willkommen.
Hallo. Heute geht es um ein Thema, das gerade jetzt zum Jahresende immer wieder auftaucht: die Rauhnächte.
Ganz genau. Vielleicht hast du schon davon gehört, vielleicht ist es für dich aber auch komplettes Neuland. Wir tauchen heute mal tief ein.
Und zwar auf Basis von zwei ganz konkreten Quellen, die wir uns angeschaut haben.
Richtig, das ist einmal das Rauhnacht-Tagebuch von Heike Ott und dann noch der dazugehörige kostenlose Rauhnächte-Kompass, den man online auf ihrer Website findet.
Mhm. Und die große Frage, die uns heute leiten wird, ist eigentlich ganz einfach. Was kann eine jahrhundertealte, ja fast mystische Tradition wie die Rauhnächte einem modernen, vielleicht sogar eher skeptischen Menschen heute noch an echten Mehrwert bieten? Das ist genau der springende Punkt. Denn diese Zeit zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag, die wurde schon immer als was Besonderes angesehen.
Eine Art Niemandsland, habe ich gelesen.
Ja, genau, ein Niemandsland. Man gehört nicht mehr ganz zum alten Jahr, aber eben auch noch nicht richtig zum neuen. Es ist eine Schwelle.
Okay. Und die Quellen, die wir hier haben, die laden im Grunde dazu ein, diese Schwelle ganz bewusst zu überschreiten.
Im Vorwort des Tagebuchs, da zitiert Bruder Theophilus das sehr schön.
Was sagt er?
Er nennt es eine Einladung, die Juwelen deines Lebens auszugraben und dein eigenes wahres Drehbuch zu empfangen.
Das klingt jetzt sehr poetisch.
Klingt poetisch, meint aber im Kern einen psychologisch sehr wertvollen Prozess. Es geht um eine bewusste Pause vom Autopiloten des Alltags, um die Weichen neu zu stellen.
Okay, bleiben wir mal bei diesem Drehbuch. Das Kernkonzept, wie es im Buch erklärt wird, ist ja, dass die 12 Rauhnächte symbolisch für die 12 Monate des kommenden Jahres stehen.
Genau. Der erste Tag für den Januar, der zweite für den Februar und so weiter.
Sie werden ja auch Losnächte genannt.
Mhm. Vom alten Wort für Vorhersagen.
Genau. Und das klingt für mich jetzt erstmal ein bisschen nach, naja, Wahrsagerei. Wenn es am dritten Tag regnet, wird der März dann verregnet, oder wie?
Das ist die traditionelle, sehr wörtliche Deutung. Aber was hier in den Quellen passiert, ist eine, wie ich finde, faszinierende Umdeutung dieses alten Glaubens.
Inwiefern?
Es geht weniger darum, passiv die Zukunft vorherzusehen, als vielmehr darum, sie aktiv mitzugestalten.
Ah, okay.
Der tiefere Sinn liegt darin, bewusst aus der Alltagshektik auszusteigen und durch Achtsamkeit und Intention das Fundament für das neue Jahr zu legen. Es ist eine Zeit der Innenschau, also Fragen wie: Was war gut im alten Jahr? Was lasse ich zurück?
Was will ich einladen? Die Quellen nutzen dafür eine sehr bildhafte Sprache. Sie sprechen davon, dass sich die Tore zur Anderswelt öffnen.
Moment, da muss ich kurz einhaken. Anderswelt? Das ist so ein Begriff, der viele vielleicht abschreckt. Was genau ist damit gemeint, wenn wir es mal auf den Boden holen?
Eine sehr gute Frage. Wenn die Quelle von der Anderswelt spricht, meint sie im Grunde einen Zustand tiefer Intuition.
Also eher ein innerer Zustand?
Ja, genau. Eine Zeit, in der die laute Stimme des rationalen Alltagsdenkens einfach leiser wird und wir besseren Zugang zu unserem Unterbewusstsein bekommen, zu unserem Bauchgefühl.
Die Grenzen werden durchlässiger.
Perfekt gesagt. Die Grenzen zwischen dem, was wir denken, und dem, was wir fühlen oder ahnen, werden durchlässiger. Es geht also darum, Kontakt mit der eigenen inneren Weisheit aufzunehmen.
Und das Ziel von dem Ganzen?
Ist es, den Ballast des alten Jahres abzuwerfen, um befreit und kraftvoll ins Neue zu starten. Das Buch zitiert dazu ein chinesisches Sprichwort, das es perfekt auf den Punkt bringt.
Welches?
Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.
Und die Rauhnächte sind dann quasi die Anleitung zum Windmühlenbauen?
Exakt.
Okay, das Bild gefällt mir. Aber bevor ich eine Windmühle baue, brauche ich ja ein Fundament. Wie bereitet man sich laut dem Tagebuch denn auf diese Zeit vor? Es klingt nach einer Mischung aus sehr praktischen und eher rituellen Dingen.
Genau das ist es. Der erste Schritt ist, das alte Jahr wirklich abzuschließen. Und das meint ganz konkrete Dinge.
Also sowas wie geliehene Sachen zurückgeben.
Ja, geliehene Sachen zurückgeben, Schulden begleichen, offene Rechnungen bezahlen. Aber eben auch auf der emotionalen Ebene.
Also ungelöste Konflikte ansprechen, vielleicht eine überfällige Entschuldigung aussprechen.
Richtig. Es geht darum, offene Schleifen zu schließen, die uns unbewusst Energie rauben. Parallel dazu empfiehlt das Buch, physische Ordnung zu schaffen. Also ausmisten, putzen, kaputte Dinge reparieren.
Stopp mal. Das klingt für mich jetzt nach einer riesigen To-Do-Liste und jeder Menge Stress. Und das direkt vor einer Zeit, die doch eigentlich der Entschleunigung dienen soll. Ist das nicht ein Widerspruch?
Auf den ersten Blick ja. Aber der psychologische Gedanke dahinter ist clever.
Okay.
Es geht nicht darum, die perfekt aufgeräumte Wohnung zu haben. Es geht darum, durch das äußere Aufräumen auch ein inneres Aufräumen anzustoßen.
Ah, verstehe.
Jede bezahlte Rechnung, jeder geklärte Streit ist ein Haken auf einer mentalen Liste und schafft freien Kopf. Es reduziert dieses Grundrauschen an unerledigten Dingen, das uns permanent begleitet.
Man schafft also bewusst einen sauberen, leeren Raum. Im Außen wie im Innen.
Ganz genau. In den dann im neuen Jahr etwas Neues eintreten kann.
Verstehe, man schafft also die Bühne. Und zu dieser Bühne gehört laut dem Buch auch ein sogenannter Kraftplatz. Das fand ich eine besonders schöne Idee.
Absolut. Man soll sich einen persönlichen Rückzugsort einrichten und sei es nur eine kleine Ecke.
Und das ist dann auch wieder so ein psychologischer Anker.
Exakt. Dieser Ort muss nicht groß sein, aber er sollte sich für dich besonders anfühlen. Das Tagebuch schlägt vor, dort bestimmte Elemente zu platzieren.
Was denn zum Beispiel?
Also natürlich das Tagebuch selbst, vielleicht eine besondere Kerze, die dich durch die 12 Nächte begleitet, Orakelkarten, wenn du damit arbeitest.
Und natürlich Kissen und Decken für die Gemütlichkeit, klar. Dieser physische Ort wird zur Manifestation deiner Absicht. Jedes Mal, wenn du dich dort hinsetzt, signalisierst du deinem gesamten System, jetzt nehme ich mir Zeit für mich, jetzt bin ich im Rauhnachtsmodus. Das hilft enorm, um vom Alltags- in den Reflexionsmodus umzuschalten.
Ganz genau.
Die Bühne ist also bereitet, der Kraftplatz eingerichtet. Was passiert denn nun auf dieser Bühne? Lass uns zum Herzstück kommen, zu den Ritualen. Das, was mich am meisten fasziniert hat, war das Ritual der 13 Wünsche.
Das ist wirklich der Kern. Man nimmt sich Zeit und formuliert 13 Herzenswünsche für das neue Jahr.
Und der Clou liegt in der Formulierung.
Absolut. Man soll sie in der Gegenwart schreiben, als wären sie bereits Realität.
Ich wünsche mir mehr Mut, sondern...
Ich bin mutig. Das Buch schlägt auch das Mantra Sat Nam vor, was im Grunde dasselbe bedeutet. Ich bin Wahrheit oder wahre Identität.
Okay. Diese 13 Wünsche schreibt man dann auf einzelne Zettel, faltet sie und legt sie in ein kleines Schatzkästchen.
Richtig. Und dann beginnt das eigentliche Ritual. Jede Nacht zieht man einen Zettel, verbrennt ihn ungelesen und übergibt den Wunsch damit symbolisch dem Universum. Genau. Und am Ende bleibt am 6. Januar ein einziger Zettel übrig.
Nur dieser wird geöffnet und das ist der Wunsch, um dessen Erfüllung man sich im kommenden Jahr selbst kümmern darf. Das ist ja genial.
Ist es, oder? Man gibt also die Kontrolle ab, aber nicht die Verantwortung.
Du bringst es auf den Punkt. Was hier psychologisch so wirkungsvoll ist, man wird gezwungen loszulassen. Das Verbrennen ist ein starkes archaisches Ritual, das dem Unterbewusstsein signalisiert, das ist nicht mehr meine Aufgabe. Das schafft einen enormen mentalen Freiraum, anstatt mit 13 Zielen im Kopf durchs Jahr zu hetzen.
Ja, man befreit sich vom Druck der totalen Kontrolle. Und der eine Wunsch, der übrig bleibt, bekommt dadurch eine unglaubliche Fokusenergie. Alles bündelt sich auf dieses eine Thema.
Es ist die perfekte Balance aus mystischem Vertrauen und knallharter psychologischer Selbstverpflichtung.
Genau.
Neben diesem großen Wunschritual gibt es aber noch weitere Praktiken. Eine davon ist das Räuchern. Für viele klingt das wahrscheinlich erstmal nur danach, die Wohnung voll zu qualmen.
Ja, das stimmt wohl. Aber das Räuchern dient hier als klares Ritual der Reinigung und des Übergangs. Es ist ein sogenannter Pattern Interrupt.
Eine Musterunterbrechung.
Genau. Der intensive Geruch von Salbei oder Weihrauch reißt uns aus unseren normalen Gedankenschleifen heraus. Er signalisiert dem Gehirn über den ältesten unserer Sinne, den Geruchssinn, dass jetzt eine besondere Zeit beginnt.
Die Quelle beschreibt es ja sehr poetisch, dass man die Seele der Pflanze in sein Energiefeld holt.
Richtig. Man kann es aber auch ganz praktisch sehen. Es ist ein Akt der Achtsamkeit, der hilft, sprichwörtlich dicke Luft, also stagnierende Gedanken oder alte Energien nach einem Streit zu klären und eine bewusste, klare Atmosphäre zu schaffen. Das Buch empfiehlt das besonders für die Wintersonnenwende, Heiligabend, Silvester und den Dreikönigstag.
Genau diese wichtigen Übergangstage. Eine andere faszinierende Praxis betrifft die Träume. Ihnen wird in den Rauhnächten ja eine besondere Bedeutung zugeschrieben.
Sie sollen Hinweise für den jeweiligen Monat geben.
Das Tagebuch rät, sie sofort nach dem Aufwachen zu notieren. Aber besonders spannend fand ich den Tipp zum Umgang mit Albträumen.
Ja, das ist ein wunderbares Beispiel für diese Verbindung von alter Tradition und moderner Psychologie. Das Buch schlägt vor, einen Albtraum im Wachzustand bewusst umzuträumen.
Wie geht das?
Also stell dir vor, du träumst, du verpasst einen wichtigen Zug. Ein klassischer Stresstraum.
Kenn ich.
Statt mit diesem miesen Gefühl in den Tag zu starten, rät das Buch, dich nach dem Aufwachen nochmal hinzusetzen, die Augen zu schließen und dir ein neues, positives Ende für den Traum auszudenken.
Ah, okay. Vielleicht erreichst du den Zug doch noch in letzter Sekunde.
Genau. Oder du stellst fest, dass 5 Minuten später ein viel schönerer Zug kommt, der dich an einen noch besseren Ort bringt.
Man überschreibt quasi das negative emotionale Echo des Traums mit einem positiven.
Du sagst es. Das ist im Grunde eine einfache Technik aus dem kognitiven Coaching.
Das ist super praktisch. Und diese Verbindung aus alt und neu, die zieht sich ja durch, oder? Es gibt ja auch noch die Mudra-Meditation.
Genau, die dritte große Säule. Mudras werden als Yoga mit den Händen beschrieben.
Gezielte Hand- und Fingerhaltungen.
Richtig, die den Energiefluss im Körper beeinflussen sollen. Für jeden Rauhnachttag gibt es im Buch ein passendes Mudra. Und hier kommt der Rauhnächte-Kompass, die Online-Plattform, ins Spiel.
Über einen QR-Code im Buch.
Genau, da gelangt man zu einer von Heiko Ott geführten Online-Meditation für das jeweilige Mudra. Nehmen wir als Beispiel das Mudra für den zweiten Rauhnachttag, das Mudra der Weisheit oder Gyan-Mudra.
Wie funktioniert das genau?
Man führt die Spitzen von Daumen und Zeigefinger zusammen. In der Yoga-Lehre steht der Daumen symbolisch für das kosmische Bewusstsein, also das große Ganze.
Und der Zeigefinger für das individuelle Bewusstsein, das kleine Ich.
Genau. Man verbindet also symbolisch das eigene mit dem Universellen. Und ob man nun an die energetische Wirkung glaubt oder nicht, spielt fast keine Rolle.
Weil die Geste allein schon ein physischer Anker ist.
Absolut. Der Geist wird sofort fokussiert und kommt zur Ruhe. Es ist eine einfache Handlung, um eine mentale Absicht zu verkörpern.
Das macht das Ganze sehr greifbar und interaktiv. Wie sieht denn dann ein typischer Tag mit diesem Tagebuch aus? Es scheint ja sehr strukturiert zu sein.
Extrem strukturiert, und das ist seine große Stärke. Jeder Tag hat ein klares Thema.
Zum Beispiel?
Die erste Rauhnacht am 25. Dezember steht für den Januar und hat das Thema »Der Samen wird gelegt«, Basis, Grundlage.
Und zu diesem Thema gibt es dann gezielte Fragen.
Genau, 5 Reflexionsfragen und 5 Impulse. Die Zahl 5, so erklärt es die Quelle, steht symbolisch für Veränderung. Man wird also sehr gezielt zur Auseinandersetzung angeregt.
Und dann füllt man den Rest der Seite aus, richtig? Man notiert das Wetter, die eigene Stimmung, besondere Erlebnisse, natürlich die Träume der Nacht.
Genau, man zieht eine Orakelkarte, man praktiziert das Mudra des Tages mit der Online-Meditation.
Und am Ende des Tages formuliert man aus all diesen Eindrücken ein persönliches Mantra für den Tag und den entsprechenden Monat. Genau. Was hier deutlich wird, das Tagebuch ist kein passiver Kalender, sondern ein aktiver Begleiter. Es bietet einen, ja, strukturierten Container für die Innenschau. Das macht es gerade für Menschen, die sonst nicht wissen, wo sie anfangen sollen, sehr zugänglich.
Total. Und das ist das Charakteristische am Ansatz von Heike Ott. Sie nimmt die alten Bausteine, Orakel, Räuchern, Traumdeutung und gießt sie in eine moderne Form, angereichert mit Werkzeugen aus Coaching und Yoga.
Genau. Wie den Reflexionsfragen und den Mudra-Meditationen. Sie schafft ein funktionierendes System für den modernen Suchenden. Also, was bedeutet das alles? Wenn wir das mal zusammenfassen. Die Rauhnächte, so wie sie in diesen Quellen präsentiert werden, sind eine intensive Einladung zur Selbstreflexion.
Absolut.
Und das Tagebuch von Heike Ott ist dafür eine Art persönliches Drehbuch. Eine unglaublich strukturierte Anleitung für diesen wichtigen Übergang vom alten ins neue Jahr.
Es beantwortet also unsere Anfangsfrage, was eine moderne Person daraus ziehen kann.
Ja, einen sehr wirksamen psychologischen Werkzeugkasten, verpackt in die wunderschönen alten Gewänder einer tiefen Tradition.
Absolut. Es ist eine Anleitung, diesen Übergang nicht einfach nur geschehen zu lassen, sondern ihn bewusst zu gestalten und mit Sinn aufzuladen. Heike Ott schließt ihr Buch mit einer Widmung, die den Kern trifft.
Und die lautet:
Ich widme dieses Buch all jenen, die durch das Erfahren der Rauhnächte ihrem Leben einen achtsamen, wertvollen und fühlbar positiven Sinn schenken möchten.
Das ist ein schöner Abschluss. Und das führt uns zu einem finalen Gedanken für dich. Vergiss für einen Moment all die Rituale und die Mystik. Stell dir nur diese eine Frage. Wenn du dir ganz bewusst 12 Tage Zeit nehmen würdest, um über die kommenden 12 Monate nachzudenken. Welcher eine Gedanke oder welche eine Absicht, die du in dieser Zeit fasst, hätte das größte Potenzial, als Dominoeffekt dein gesamtes nächstes Jahr zu verändern?